Hollerö, hollerö, es ist wieder soweit. Ein weiterer Monat ist rum und wir besprechen natürlich wieder die diesmal nicht ganz so vielen Spiele, die wir diesen Monat gespielt haben. Und mit wir meine ich natürlich die liebe Tanja.
Hallo.
Den lieben Dodo.
Hollerö.
Und den allerliebsten Möbo. Hallo.
Nicht zuerst genannt. Es wird.
Ja, ich lerne. Nach fast 10 Jahren habe ich es.
Kein Esel.
Endlich drauf. Ja, wie geht es euch denn?
Egal, wie geht's dir?
Wow. Er muss, ne?
Ist doch die viel wichtigere Frage.
Ja, mir geht's wieder gut. Ich habe es geschafft, mir die Schulter zu brechen in einem denkbar ungünstigen Moment. Ich wollte einfach nur aus so einem Auto aussteigen und ich wusste immer, dass mich SUVs irgendwann umbringen werden. Dann habe ich irgendwie beim Aussteigen mit dem Fuß im Kindersitz verhakt und bin so geradeaus aus dem Wagen herausgefallen und beim Abstützen Schulterbruch. Und ich dachte noch so, na, herzlichen Glückwunsch, ey. Ich bin jetzt
das klingt so fies.
Ich bin jetzt offiziell alt. Ich bin jetzt in dem Alter, vor dem die Nachbarn meines Opas mich gewarnt haben, in dem Alter, wo man schlimm stürzt.
Scheiße.
Ich finde es gut, dass du auch sagst, stürzt, weil ich bin neulich, als noch Winter war, als es so glatt war, bin ich auch der Schwerkraft entgegengekommen. Und da habe ich auch gesagt, ich bin gestürzt, weil ich mich halt auch verletzt hatte. Also ich hatte ein blutiges Handgelenk und so und habe mir so ein bisschen aufgeschürft. Und für mich war das halt ein Sturz, so, weil ich damit implizieren wollte, dass es mich verletzt hat. So.
Mhm. Ja, ansonsten rutscht man ja einfach nur aus oder fällt hin oder stolpert.
Ja, genau. Meine Kolleginnen meinten alle, nee, du hast dich lang gemacht, du bist hingefallen. Aber
nee.
Alte Leute stürzen, du nicht.
Aber so hatte ich tatsächlich einen Arbeitsunfall im Homeoffice. Ich bin, mein Homeoffice im Elternhaus, das war im Keller. Und ich bin beim Gang auf die Toilette die Treppe hochgestürzt. Und mein großer Fußzeh war ordentlich angeschwollen und blau und dann auch also nicht gebrochen, aber das tut ja meist mehr weh, wenn es nicht gebrochen ist.
Ne? Ah, ja.
Ja, war auch ein Sturz.
Zehen sind
das
auch
war
immer
auch keine Dummheit.
Zehen finde ich auch immer schlimm. Da traue ich mich dann immer, den Socken auszuziehen, weil ich gar nicht sehen will, wie schlimm es wirklich ist.
Ja, voll, ey, wirklich. Ich war dann auch beim Arzt und dann, das war so blau angelaufen, gell? Und der kommt so und drückt einfach drauf und fragt, ob es weh tut. Brauchen wir dafür eine Triggerwarnung? Es tut mir leid. Ich hätte gern eine gehabt. Mann.
Wir werden halt echt immer älter. Jetzt gibt's beim Podcast zur Begrüßung kein Tech-Talk mehr, sondern irgendwie Schulterbruchgeschichten. Naja. Ja. Jedenfalls ist das meine Ausrede, warum ich diesen Monat nicht so viele Spiele mitgebracht habe, denn ich musste den Arm dann ruhig halten, 3 Wochen lang. Ist jetzt schon wieder alles verheilt. Das ging sehr schnell. Das ist nett.
Oh ja, stimmt.
Also ich bin jetzt wieder bereit, einen Controller in beiden Händen zu halten, aber es war schon sehr nervig, die Zeit über. Das muss ich schon sagen.
Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn das auch noch die Maushand ist.
Schade, ich hätte gern einen Podcast gemacht über Spiele mit Barrierearmut, weil ein gebrochener Schulter oder eine gebrochener Arm ist ja auch eine Barriere, die man hat.
Stimmt, kann man sich da mal reinfühlen, was alles nicht geht. Ich habe ein Adventure mit der linken Hand gespielt, Maus mit links geht und da braucht man ja dann nur die Maustaste, die linke, das habe ich mitgebracht und jemand anderes aus meiner Horrorgruppe hat für mich Silent Hill gespielt, darüber können wir gleich noch reden, aber selber bringe ich wenig mit.
Ja, ich hatte mir ja auch mal vor vielen Jahren den Ellbogen gebrochen, konnte dann auch meinen Arm nicht benutzen. Da hatte ich dann ähnliche Bedingungen, also dass ich auch nur was mit der Maus spielen konnte. Und das ging dann aber zum Beispiel, Diablo 3 zum Beispiel, habe ich alles auf die Maustasten legen können, das war sehr gut.
Geil.
Dann konnte ich das sehr viel spielen. Das ist ja auch ein Spiel, was nicht sehr viel, also wenn man erstmal im Gameplay-Loop drin ist, dann kann man das ja so vor sich hinspielen und dann tut das auch nicht mehr so weh.
Seelisch und physisch.
Ja, apropos nicht mehr so wehtun. Ich habe viel in Nostalgie geschwelgt dieses Jahr, also in letzter Zeit tatsächlich. und habe versucht, meine Screentime ein bisschen zu reduzieren, so wie früher, ne, dass man nicht so viel am Handy hängt, mehr bewusst Sachen wahrnimmt. Habe viele Filme und sowas nochmal geguckt von früher, die ich halt nicht mehr so doll in Erinnerung hatte, wo ich dachte, ja doch, jetzt sind 10 Jahre her. Und ich wusste, der gefällt mir, den gucke ich jetzt einfach nochmal. Meistens hat sich das gelohnt, bei manchen eher nicht. Aber dadurch habe ich ein bisschen weniger gespielt diesen Monat. Aber ich habe es geschafft, fast jeden Tag einen Film zu gucken, so im Schnitt. Und natürlich auch, weil ich keinen Game Pass mehr habe, habe ich weniger gespielt. Dazu kommen wir gleich nochmal.
Sollte man aber wahrscheinlich viel öfter machen, oder? Also wir sind ja klar, ich meine, des Podcasts wegen natürlich auch schon alleine, aber wir sind ja wirklich immer an neuen Medien dran und spielen selten was doppelt oder gucken einen Film doppelt oder so.
Ja. Ja, und ich habe auch gemerkt, also bei Filmen ist es auf jeden Fall so, da ist 10 Jahre für mich eine gute Grenze. Ich track das natürlich alles, wenn ich das gesehen habe, deswegen konnte ich das jetzt so genau nachvollziehen. Oder halt, wenn ich weiß, den habe ich zuletzt im Kino gesehen und das war halt irgendwie 2011, dann ist das schon eine gewisse Zeit her und dann weiß ich meistens noch, ja, okay, ich wusste noch, also ich weiß noch, den mochte ich damals sehr und bin mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Mhm. Und deswegen gucke ich den jetzt halt nochmal. Und so vielleicht den großen Plot-Twist weiß man dann noch, aber so das Ganze drumherum und so viele Details und sowas, das mache ich im Moment sehr gerne, dass ich da einfach nochmal mein Gedächtnis auch ein bisschen auffrische. Also ich sage ja immer, ich gucke gerne Filme und ich kenne mich da voll aus, aber irgendwie, wenn ich dann so überlege, ja, vielleicht 2000 Filme geguckt, aber wenn du mich jetzt nach dem fragst und das und wer da die Hauptrolle gespielt hat, ich vergesse auch irgendwie Schauspielernamen in letzter Zeit oft und kenne diese ganzen jungen Schauspieler alle nicht mehr. Also ja, du hast recht, wir werden alt.
Herzlich willkommen, der Nerds im Alter-Podcast.
Was ist dein Lieblingsfilm? Avatar.
Oh Gott. The Last Airbender, ja.
Genau der.
Tja, nee, aber deswegen habe ich auch ein bisschen entspannter gespielt und habe dann mal nicht gesagt, nee, nächste Woche ist ja Aufnahme, ich ziehe das jetzt noch durch, sondern ich spiele gerade Dispatch und das ist ja auch episodisch und da dachte ich mir, nee, eine Episode pro Tag, das muss auch reichen. Ich muss ja noch meinen Film jeden Tag schaffen.
Das ist ja auch ein Film, auch, oder?
Ja, eben,
jeden
genau.
Tag eine Episode.
Ja. Nee, und ich bin ja auch großer Verfechter von Serien, dass man die nicht am Stück schaut, sondern sich wirklich Episode für Episode vornimmt und dann da noch mal ein bisschen drüber sinniert und nachdenkt und überlegt, was in der nächsten passieren könnte und so weiter und einfach so ein bisschen mehr sich bewusst damit beschäftigt. Und deswegen mache ich das bei dem Spiel jetzt auch so. Und freue mich drauf, das im Mai dann hoffentlich wahrscheinlich auch zu Ende spielen zu können und dann noch mal wirklich drüber zu reden. Punkt.
Eigentlich ein perfekter Teaser, um zu sagen, dass wir uns ja wahrscheinlich dann auch einem anderen episodischen Spiel, das hier zum Running Gag geworden ist, dann widmen werden nächsten Monat.
Ja, wenigstens der ersten Episode und dann entscheiden wir, wie es weitergeht, würde ich sagen.
Ich habe eine Liste mitgebracht für alle, deren Backlog noch nicht groß genug ist. Ich habe mal wieder ein paar Spiele zusammengestellt, diesmal zum Thema Frühjahrsputz, also weil digital natürlich viel mehr Spaß macht, als im richtig echten Leben aufzuräumen. Mhm. Da sind ein paar lustige dabei, ein paar cozy Games und eigentlich für jeden was. Deshalb, ja, viel Spaß beim Putzen, digital.
Da hätten wir nicht noch eine Quizfrage, wäre das ja jetzt quasi schon die ideale Einleitung, denn wir haben doch ein Putzspiel heute auch noch mit in unserer Liste.
Ja, stimmt. Ja, dann fange ich doch einfach mal an direkt mit der Quizfrage. Und zwar, welches Spiel half durch einen Programmierfehler das Verhalten von Menschen während einer Pandemie zu verstehen? Oh. Und für welche Spielkonsole musste man sich bei einem bestimmten Online-Händler zeitweise per Motivationsschreiben bewerben, um ein Exemplar kaufen zu dürfen?
Aha. Okay.
Als erste habe ich eine Idee.
Ja, beim zweiten gar keinen Schimmer.
Aber vielleicht kommt das ja gleich bei unserer Besprechung noch.
Bestimmt.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein mit einem Spiel, das wir alle drei gespielt haben, mit einem Handyspiel, das, glaube ich, auf unserer Liste erschienen ist, weil es als eines der besten Serious Games letztes Jahr, zumindest in unserem Jahresrückblick, vielleicht auch in anderen Jahresrückblicken gewählt wurde, oder?
Ich glaube, kam das letztes Jahr schon raus? Ich dachte, das wäre dieses Jahr erst erschienen und ich habe darüber mitbekommen, weil irgendwie auf Wired.com oder so irgendwas von dem neuen Spiel in Kooperation mit Arte und bla 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 gepostet wurde und dadurch kam das auf meinen Kosmos und natürlich, weil man das auf Mobile gratis bekommen kann.
Ist aber 2025 erschienen, also
Ah, okay.
Kann durchaus sein, dass es in den Listen aufgetaucht ist, ja.
Musste ich auch gerade nochmal fact-checken, ja. Februar 2025. Das Spiel, um das es geht, ist Wednesdays. Ich habe es beschrieben als eine sehr, sehr coole Coming-of-Age-Story, die sich eben sehr schwerwiegenden Themen widmet und das Ganze hinter den entsprechenden Triggerwarnungen dann auch versteckt. Also viele von den einzelnen Stories, durch die man hier so durchspielt, haben mit sexualisierter Gewalt und Übergriffigkeit zu tun. Andere dann wiederum so mit dem, ja, mit dem eigenen Umgang mit früher Sexualität und dem Selbstverständnis davon. Und jede dieser Episoden erzählt sich sehr, sehr stark runter und bildet dann am Ende eben so ein, ja, so ein gesamtes Leben, in Anführungszeichen. Und als Metapher dazu dient ein altes Videospiel. Also die Rückblicke und Episoden, die ich gerade erwähnt habe, die spielen wir immer so der Reihe nach. Jedes Mal, wenn wir in der Overworld, in Anführungszeichen, in unserem Freizeitpark eine neue Attraktion gebaut haben. Und das passt halt super zusammen, weil dieser alte Freizeitpark eben so pixelig ist und das Maskottchen redet dann so ein bisschen mit dir. Und es ist halt auch so, ja, das Spiel habe ich irgendwie vor 10 Jahren oder so das letzte Mal gespielt und ich wollte es mir mal nochmal anschauen oder so. Na klar, gibt's da am Ende dann auch noch eine Wendung, warum gerade dieses Spiel. Aber erstmal hilft es hier uns halt als Overworld und jedes Karussell, das wir bauen, da kommt vorher schon irgendwie so eine kleine Triggerwarnung, auf die wir klicken können. Um was könnte es in dieser Episode jetzt gehen? Und das können wir relativ offen entscheiden, auf was wir uns halt gerade einlassen, worauf wir Lust haben oder ob wir eine Episode sogar skippen. Und das ist natürlich, ja, die bestmögliche Art, damit umzugehen. Hat mir sehr gut gefallen, möchte ich schon mal vorab sagen, bevor wir weiter in die Details gehen.
Ja, ich fand das auch sehr gut. Also sowohl auch den Aufhänger, dass man halt wirklich da sagt, ja, dieses Spiel von früher, ne, ein bisschen Erinnerung und so weiter, aber auch wie das dann aufgebaut ist, dass du da wirklich diesen Vergnügungspark in dem Grunde hast und da die Attraktion quasi frei platzieren kannst. Also ja, nicht komplett frei die Reihenfolge, aber in gewisser Weise schon, weil ein paar Sachen musst du erst nacheinander freispielen. Aber im Grunde kannst du das so aufbauen in der Reihenfolge, wie du möchtest. Und die Erinnerungen sind ziemlich weitestgehend nicht komplett unabhängig voneinander, aber die funktionieren halt für sich auch sehr gut schon. Und die gehen immer so 5 bis 15 Minuten, glaube ich, würde ich sagen.
Für ein Handyspiel echt angenehm, auch in der Länge.
Ja, sodass man halt auch wirklich jedes Mal sagen könnte, okay, eine mache ich noch, dann ist aber erstmal wieder Pause, weil ich muss das erstmal irgendwie verarbeiten. Das Thema hatten wir ja gerade erst. aber dass man einfach diese so häppchenweise das wirklich ja, spielen kann. Und ich glaube, das Spiel sagt dir sogar irgendwann, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wirklich Pause zu machen. Außer du willst sagen, ich spiele jetzt wirklich komplett durch.
Ja, das stimmt, das war nett. So.
fand ich ganz cool. Und auch innerhalb der Episoden fand ich das Gameplay, wenn man es so nennen will, eigentlich auch ganz nett, dass man immer so verschiedene Dialogoptionen hat. Und ich weiß nicht, ob sich die Story dadurch wirklich verändert. Ich glaube eher, das ist so ein Illusion of Choice, dass du denkst, ja, ich würde jetzt das sagen und dann passiert das und das. Und dann geht das halt entsprechend weiter. Aber dass man eigentlich eine vorgegebene Geschichte hat.
Es gibt Kleinigkeiten, die sich ändern. Zum Beispiel, wenn man einmal bei einer Freundin ist und die malt so ein Bild, dann ändert sich je nach Antwortoption das Bild, das sie malt. Und das fand ich irgendwie, sind so schöne Kleinigkeiten, die sie dann noch eingebaut haben, um es ein bisschen individueller zu machen, die Erfahrung.
Ja. Ja, also es ist halt eher eine Visual Novel als ein Adventure Game. Das muss man schon sagen. Das Gameplay beschränkt sich da auf einzelne Kleinigkeiten, wie ihr schon sagt, auf das Auswählen von Dialogoptionen. Aber das ist völlig okay hier. Also auch dieser Theme Park, den wir jetzt gesprochen haben, so da gibt's halt so ein paar kleine Entscheidungen, aber die sind am Ende alle völlig egal. Also du musst hier jetzt nicht eine Wirtschaftssimulation zocken. Was ich fast ein bisschen ärgerlich fand, weil ich die ganze Zeit dachte, oh, ich müsste auch mal wieder Theme Park World spielen.
Ich habe das Spiel angefangen, dachte, oh cool, wo tue ich jetzt die Achterbahn hin?
Und dann, ja, genau.
Habe ich gemerkt, oh okay, es ist gar nicht so wichtig.
Darum geht's hier überhaupt nicht. Ja, aber ist wirklich ein tolles Ding, das würde ich auf jeden Fall sagen, ist auf der Serious Games Liste wahrscheinlich Ende des Jahres dann hier spätestens auch nochmal vertreten bei uns.
Ja, also ich fand auch ganz angenehm, es geht insgesamt, glaube ich, so um die 2 Stunden. Mhm. Das kann man auf jeden Fall gut spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der PC-Version ist. Wir haben es alle mobile gespielt, oder?
Ja.
Ja.
Okay.
Es gibt für 10 Euro auf itch.io eine Version, die kann man sich auch holen, aber ich weiß nicht, ob das noch im Angebot ist. Wir haben es jetzt alle drei gratis gekriegt gerade, aber da kann man auch Geld für ausgeben, das schadet gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt für die Mobile-Version, ich habe es auf dem Tablet gespielt, also auf ein bisschen größerem Bildschirm, das war auch ganz angenehm, aber da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo sie dann sagen, ja, hier, das Spiel ist umsonst, aber wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du dir die Premium-Version oder sowas kaufen. Dann hast du quasi als In-App-Purchase irgendwie für 5 Euro oder so halt nochmal irgendwas Special, irgendwelche Artworks oder sowas, glaube ich. Hm. Damit du halt quasi nochmal doch ein bisschen Bonus bekommst, aber nötig ist es eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Weil es eben auch so ein wichtiges Thema ist und das den Leuten halt ohne Hürde oder bei Geldbarriere nahe zu bringen, weil gerade wenn du ein Spiel erwartest in dem Sinne und dann halt so ein Brocken bekommst. Oh, das ist ja voll langweilig, ich muss ja nur Text anklicken. Jetzt 5 Euro bezahlen, na toll. Und schlechte Laune, bin depressiv. Oh Gott.
Das sind die echten Gamer.
Ja, genau.
Gar keine Achievements.
Naja, Speedrun geht schnell, ne?
Ja.
Ich habe noch ein anderes zweistündiges Spiel gespielt, das aber nicht weiter entfernt sein könnte von einem Serious Game. Und zwar ein 30 Jahre altes Werbespiel der Atomstrom-Lobby. Und als wir darüber in unserem Adventure-Time-Freundeskreis gestoßen sind, mussten wir das natürlich zocken. Also ich verlinke das hier in den Shownotes auch. Das ist Teil von so einem Archiv auf archive.org. Gibt es so obskure deutsche Werbespiele, so aus den 90ern und frühen 2000ern.
Oh.
Und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also da ist die ein oder andere Perle zu holen. In unserem Fall haben wir uns jetzt mit Kampf um Trubelland auseinandergesetzt. Und das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Ist ja auch noch so ein bisschen die Zeit, würde ich sagen. 1996 wahrscheinlich schon ein bisschen spät dran für den Hype des Genres. Aber da merkt man auf jeden Fall, was passiert, wenn gar keiner im Team eine Ahnung hat, wie man so ein Spiel baut. Also das ist wirklich, es ist echt übertrieben hässlich und es hat halt diese typischen Adventure-Game-Rätsel irgendwie. Da steht im Atomkraftwerk steht irgendwann ein Kinderwagen im Weg und die Lösung ist natürlich aus dem Mülleimer im AKW dann irgendwie einen Schnuller rausholen und diesem Kind das ins Maul stecken, damit die Wache sich nicht mehr die Ohren zuhalten muss und mit uns redet. Und also es ist wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Und zwischendurch sollst du dann 10 halt
Jahre nach Tschernobyl schon mal machen, ne?
Ja, ja, genau. Zwischendurch kriegst du dann halt immer erklärt, wie super sicher ja die Kernenergie ist und dass da ja gar nichts passieren kann, weil ja das Kühlwasser ein völlig anderer Kreislauf ist als das Wasser im Reaktor. Und du denkst so, ja, das ist euer Problem? Also ich glaube nicht, dass daran Leute denken, wenn es um Atomkraft geht, eher so um Endlager und irgendwie Castortransport und sowas. Aber nee, da machen wir hier die Augen vor zu. Und die Story ist halt auch komplett bescheuert. Also es geht da irgendwie drum, dass die Energie Konzerne sich alle irgendwie zusammengetan haben und man wollte der bösen Atomenergie irgendwann in den 90ern abschwören. Aber 20 Jahre später merkt man dann, oh, wir brauchen die Energie und wir müssen jetzt dringend wieder ein AKW anmachen. Und durch die Zeitreise merken wir dann, ja, okay, wir können die Welt retten, indem wir hier das Atomkraftwerk wiederbeleben und da einen neuen Brennstab reinstecken. Und das ist wirklich absolute Propaganda. Und es ist sau hässlich, schlecht geschrieben, also es ist ein absoluter Ride, sag ich mal. Guckt euch das auf jeden Fall an, da werdet ihr mit Sicherheit nicht von bekehrt und zum Atomstrom-Fan, das kann ich euch schon mal vorab sagen. Aber es ist ein Erlebnis, womit man damals so durchgekommen ist scheinbar.
Wer ist denn die Zielgruppe davon, beziehungsweise auf welchem Kanal wurde sowas denn verbreitet oder veröffentlicht?
Also das ist im Auftrag des sogenannten Informationskreises Kernenergie. Und da habe ich ein bisschen zu versucht zu recherchieren. Die haben wohl halt so Lobbyarbeit gemacht, halt pro Atomstrom. Und ich glaube, die Zielgruppe war dann halt einfach, naja, im Prinzip 1996 so, da war ich 8. Da hätte ich mich halt auch über jedes Gratis-Spiel gespielt. Das war so die Zeit, da habe ich auch Tony and Friends aus der Kellogg's-Packung gespielt. Und ich glaube, hätte ich das irgendwie in die Hand gedrückt bekommen oder, weiß ich nicht, die Eltern auf einer Messe in die Hand gedrückt bekommen und hier für das Kind ein Videospiel so. Klar, Kampf um Trubelland, da denkt man ja erstmal so klassischer Videospielname, dass das dann aber irgendwie Atomstrompropaganda ist, das steht ja dann erst im Spiel.
Wild, echt wild. Danke, dass du das durchgemacht hast für uns.
Geht nur 2 Stunden, das lässt es erträglich werden. Also wenn ihr euch da irgendwie auch in so einer Adventure-Gruppe mal zusammensetzen wollt, das ist auf jeden Fall eine Reise.
Ja, apropos um Strom kümmern. Wir haben Hausflipper gespielt, also Tanja und ich auf jeden Fall. Und Dodo hat mir heute Morgen noch eine Stunde dabei zugeguckt, das war auch sehr schön.
Ja, ich musste mich ja bilden.
Ja, genau. Ja, ein Spiel, was bei Steam, glaube ich, gratis war, deshalb habe ich das gespielt. Und
das nur noch Free Games, die auch ohne Game Pass, sehr gut.
Ja.
Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne?
Kommt auch gleich noch ein Free Epic Game. Aber Hausflipper, das ist, glaube ich, da gibt es den zweiten Teil auch schon eine Weile von, aber ich habe das irgendwie nie gespielt, weil ich dachte, ja, was soll das? Und jetzt weiß ich's. Es hat für mich einen sehr, sehr ähnlichen Vibe wie so ein Power Wash Simulator. Du hast halt irgendwie so eine Bude, die ziemlich abgeranzt und öselig ist und dann musst du da erstmal rein und alles, den ganzen Müll rausräumen und die Wände schrubben und die Fenster putzen und irgendwie neu streichen und neuen Fußboden reinlegen und irgendwie das Bad neu machen und so. Und dann musst du halt auch noch irgendwie gewisse Möbel, also das ist halt immer Auftragsarbeit, kriegst halt so eine E-Mail, hier so das und das, mein Haus sieht so und so aus und bitte einmal schön machen. Und dann wird dir halt genau gesagt, was da halt für ein Tisch reinkommt und was für eine Couch und was für eine Küchenarmatur und so weiter. Und es macht doch irgendwie erstaunlich viel Spaß. Ich weiß nicht, warum das im echten Leben nicht so toll sein kann, aber irgendwie habe ich da ganz mich komisch bei gefühlt. Man muss immer an diese Simpsons-Folge denken, wo Bart und Lisa nicht Gartenarbeit machen sollen, aber dann in diesem Gartenarbeitssimulator sind. VR-Brillen tragen, um Gartenarbeit zu machen. Tanja, wie ging dir das?
Lustigerweise, ich habe hier rausgesucht ein Zitat aus einer Steam-Review. Hausflipper ist das einzige Spiel, bei dem ich freiwillig um 3 Uhr morgens Fliesen verlege, während mein echtes Bad seit 2018 darauf wartet. Und ich habe es ja, sehr genau gefühlt. Weil zum Beispiel meine Lieblingsaufgabe war immer einfach das Aufräumen, einfach wirklich Fenster putzen. Und wenn man hier mal so in der Wohnung ist und so die Fenster anschaut, dann könnte man das nicht so denken. Was mir aber noch aufgefallen ist, die Aufträge, die man bekommt per E-Mail, die sind wirklich so süß geschrieben. Also da ist wirklich, als würde man E-Mails bekommen als Dienstleister von irgendwie echten Menschen. Und ich habe dann auch immer eher nach Sympathie entschieden. Ich habe gedacht, ach ja, der bedankt sich und der klingt nett, dann mache ich seinen Auftrag zuerst. Total dumm, aber irgendwie fand ich das ganz gut.
Ich hatte auch 2 Stück, die habe ich erst ganz am Ende gemacht. Das eine war irgendwie, da wollte jemanden Kinderzimmer für seine neugeborene Tochter haben. Das sollte rosa werden. Da dachte ich, nee, da tappe ich nicht rein in diese rosa hellblau Falle. Und das andere war irgendwie ein Haus mit Bunker, wo dann die Schwiegermutter im Atomschutzbunker unten drunter einziehen sollte. Und das bitte nicht zu häuslich einrichten, weil sie soll da nur wohnen und sich nicht wohlfühlen oder so. Da dachte ich, das finde ich jetzt nicht so witzig. Das mache ich erstmal zum Ende. Da habe ich mich sehr lange gedrückt und irgendwann waren das halt die letzten beiden. Und dann musste ich die natürlich auch machen, aber da habe ich mir auch nicht viel Mühe gegeben.
Aber dann hat das schon so ein Story-Progress-System auch.
Ja, so ein bisschen schon. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass das eigentlich nur die eine Hälfte ist mit den E-Mails, weil du kannst halt auch wirklich titelgebend Hauses flippen. Also du kannst dir, also mit den Aufträgen verdienst du erstmal Geld. Und ich habe mich mal gefragt, ja, wofür brauche ich das? Und dann habe ich irgendwann erstmal mein Büro renoviert und das schön gemacht, der Ort, wo mein Laptop halt steht, wo man 5% der Zeit ist. Und dann dachte ich, ja gut, irgendwofür muss ich das Geld ja ausgeben. Und dann habe ich gesehen, es gibt noch so einen zweiten Tab in dem E-Mail-Programm, wo man sich halt Häuser kaufen kann und die halt wirklich renovieren und dann weiterverkaufen kann. Und da gibt es von den Leuten, die dir immer die E-Mails schreiben, die haben halt tatsächlich eine eigene Persona irgendwie, wo die sagen, ja, ich will auf jeden Fall irgendwie ein Haus mit einem Schlafzimmer und einer Sauna und da darf kein Spielzeug rumstehen oder so, weil ich hasse Kinder. Und dann kannst du halt dir ein beliebiges Haus kaufen, das beliebig renovieren, wenn du möchtest. Und dann wird das halt auf den Markt geschmissen und dann gibt's halt diese Leute mit den verschiedenen Ansprüchen und die bieten dir halt entsprechend viel Geld, je nachdem, wie doll du deren Ansprüche erfüllst oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Sinn, aber da hatte ich ganz wenig Spaß nur dran. Also, weil die Häuser da irgendwie, weiß nicht, mir haben da so die Vorgaben gefehlt. Und ich hatte auch, ähnlich wie du, Tanja, einfach sehr viel Spaß daran, die Sachen aufzuräumen und ordentlich zu machen, aber nicht so komplett einzurichten. Was vielleicht daran lag, dass mir das Menü ein bisschen zu fummelig war. Also, das war halt so ein bisschen wie bei Sims, glaube ich, so vom Spielgefühl her, dass man halt dann ein leeres Haus sozusagen hat und da halt reinbauen kann, was man will. Du kannst auch Wände rausreißen und neu machen und sowas. Aber irgendwie war mir das zu fummelig. Also ich hatte da keine Lust, dann irgendwie erst in einem Katalog nach Badezimmerarmatur zu suchen, dann alles durchzuscrollen und sagen, die möchte ich. Weil, weiß ich nicht, das...
Ja, ich glaube, das Problem hier ist so ein bisschen die Ego-Perspektive, weil bei Sims hast du ja mehr so ein View, stimmt, so ein Vogelview, sag ich mal. Und ja, halt in Ego-Perspektive erstmal die Wände alle rauszureißen, ist natürlich deutlich mühsamer, als mit einem Maustool eine Linie zu ziehen und dann steht da eine Wand oder Delete dabei zu drücken und dann ist die Wand weg. Also vielleicht ja, passt das so ein bisschen.
Das kann sein. Das fand ich beim Fliesenverlegen sehr angenehm. Das mochte ich immer. Weil da konntest du ja auch einfach die Fliesen auswählen und dann quasi auf dem Boden dieses Quadrat ablaufen und dann, ja, einmal Maustaste drücken und zack, fertig. Das habe ich auch
ich lieber streichen.
Wandpaneele verlegt. Ja, genau, Wandpaneele statt streichen.
Ja, ja, streichen. Nicht auf die Eins.
Ja.
Ich habe dann gemerkt, weil du kannst dann zwischendurch die Skills auch verbessern. Also wenn du so und so viele Wände gestrichen hast, dann kannst du dir entweder irgendwie einen besseren Pinsel holen oder zum Beispiel ein Skill, dass du keine Farbe mehr verschwendest. Und dann dachte ich erst, hä, wofür brauche ich den denn? Aber als ich den dann geholt habe, hat Streichen auf einmal Spaß gemacht, weil dann hat es irgendwie Sinn ergeben. Ja.
Auch, dass man irgendwie 5 Bahnen gleichzeitig machen kann oder so.
Genau.
Dann
wirklich
quasi so langsam nach rechts einfach rüberziehen und zack, alle Wände werden gemacht. Außer die an den Fenstern, da muss man nochmal an die Innenseite und oben und unten einzeln. Ah, furchtbar, ja.
Hauptsache, man muss nicht abkleben vorher.
Ja, genau. Aber sonst, ich war überrascht, ich habe da jetzt 10 Stunden im Stream das gespielt und das war doch echt spaßig. Also es ist halt auch ein super Spiel, um nebenbei irgendwie zu quatschen und weiß ich nicht. Es ist ein sehr gutes Nebenbeispiel. Ich würde das nicht so als, ja, geil, jetzt kann ich nach Hause und endlich wieder Hausflipper spielen und nichts anderes machen.
Ich habe auch 6 Stunden hätte gespielt.
Ja.
Hat es nicht?
Weiß ich nicht. Also ich habe es natürlich nicht ausprobiert jetzt, weil ich irgendwie im Stream das morgens um 6 nicht mit anderen Leuten
Hast du niemanden begeistern können, um morgens mit dir Häuser zu flippen?
Nee. Ich will nicht ausschließen, dass es an mir liegt, aber
Nee, ich glaube, es liegt eher an der Zeit, seien wir ehrlich.
Ich hätte gedacht, es hat auch einen Koop. Nee, aber es bekommt von mir auch das Label nett für nebenbei. Also,
ja.
Bin auch dabei, ja.
Dann gehen wir von dem Horror, die Mutter im Keller einzuschließen, im Atombunker, zum Horror von Silent Hill über, wie passend. Das letzte Spiel aus der Reihe, was uns, glaube ich, noch gefehlt hat jetzt, wenn man mal so ganz obskure 2004 Nokia-Handyspiele rausnimmt, war Silent Hill Shattered Memories für unsere kleine, aber feine Horrorrunde. Und das haben wir jetzt endlich mal nachgespielt. Das ist ein relativ kurzes Horror-Adventure geradezu, dass man nach 7 Stunden dann irgendwann durch hat. Und Adventure ist hier wichtig, weil es sehr wenige von den typischen Survival-Horror-Aspekten mitbringt und sich komplett ohne Waffen spielt. Also ist mit dem Release-Jahr 2009 dann natürlich das erste, was komplett ohne Waffen funktioniert. Short Message hat es ja später dann auch nochmal gemacht. Und das neue Silent Hill hat ja keine Schusswaffen. Aber hier Shattered Memories auf der Wii war halt schon ein, ja, von zumindest von deinem Hauptcharakter aus gewaltfreies Silent Hill. Was die Monster mit dir anstellen, wenn sie dich kriegen, ist natürlich eine ganz andere Story. Jetzt habe ich schon Wii gesagt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das noch immer kein Remaster, Remake, Port oder was auch immer von Shattered Memories gibt. Es ist schon wirklich geradezu eine Tech-Demo für die technischen Möglichkeiten der Wii seinerzeit. Also das fängt irgendwie an, indem wir uns Dinge ansehen müssen mit der einen Wiimote. Die hast du dann über Motion Control. Das ist quasi, wo dein Charakter hinguckt und mit dem Nunchuck bewegst du dich. Du musst super oft irgendwie Dinge ansehen und umdrehen dann halt, so wie wir es heute aus einem VR-Game kennen. Du musst irgendwie an Dingen schütteln. Zwischendurch hast du eine Szene, da musst du einen Rollstuhl fahren. Du musst ein Fenster runterkurbeln. Du musst das Autoradio umstellen. Und halt alles so mit diesem, wir drücken oben und unten auf der Wiimote, so als ob es sich anfühlt, als würden wir halt wirklich diesen Knopf betätigen und dann drehen. Und ich bin ja nun wirklich einer der größten Feinde von Motion Control, aber hier wurde sich Mühe gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Das ist toll, wenn man mal sehen möchte, was die Wii alles so kann. Es hätte aber auch hier und da vielleicht ein bisschen weniger sein können, vor allem dann eben in den Action-Szenen. Also die Action, habe ich ja jetzt schon gesagt, bezieht sich nicht so sehr auf Kämpfe, sondern auf Verfolgungsjagden. und die sind sehr lang und man kann zwischendurch auch nur sehr bedingt auf die Karte gucken und verrennt sich dann viel. Und wenn einen der Gegner hat, und springt er einen so komisch an und je nachdem, von welcher Richtung man angesprungen wird, ob der jetzt an unserer rechten Schulter oder linken Schulter oder auf unserer Brust oder auf unserem Rücken hängt, müssen wir uns freischütteln, auch wieder mit Wiimote und Nunchuck. Also quasi wirklich so, als würdest du im echten Leben jemanden auf deinem Rücken haben und den so mit den Ellenbogen runterschubsen wollen. Mhm. Und das ist natürlich alles cool umgesetzt für diese Motion Control. Aber man hat sich dann auch satt gesehen und vor allem satt gespielt. Vor allem, wenn man sich wieder verlaufen hat und diese ganze Chase-Szene zum dritten Mal dann machen muss irgendwann so. Es verliert sich dann. Aber ansonsten ist es schon cool. Zwischendurch haben wir dann immer wieder unser Dumpphone als Begleiter. 2009 gab es halt schon die ersten Smartphones, ja, aber wir haben hier noch so ein typisches Ding dabei, wo wir halt SMS kriegen, ab und zu mal irgendwie eine Nachricht auf der Mailbox und ja, wir können ein Foto davon machen und haben so eine statische Map. Also da ist das Dumpphone noch unser Begleiter und das funktioniert auch ganz gut. Das ist auch natürlich witzig, wenn man das aus heutiger Sicht so spielt. Also wir waren schon fast da, hat nur noch ein Schritt gefehlt. Und ansonsten hat es halt sehr interessante Ideen zwischen den Erzählungen. Also wir spielen Harry Mason aus Teil 1, aber irgendwie passen die Erlebnisse, die wir in Silent Hill haben, gar nicht so richtig zusammen. Wir suchen zwar unsere Tochter, aber so andere Charaktere, die wir aus Teil 1 noch kennen, aus dem Kanon oder auch in Teil 3 dann wiedersehen, da geht's ja dann auch wieder um die Familie von ihm, die passen irgendwie nicht so richtig in das, was wir aus den Kanon-Teilen kennen. Und das löst sich am Ende auch auf, warum. Da will ich gar nicht zu sehr in den Spoilerbereich jetzt schon abdriften. Das ist ganz cool erzählt. Aber zwischen diesen ganzen Episoden, zwischen diese Gillespie zum Beispiel dann irgendwie mal finden, die ja in Teil 1 sehr berühmt ist. Oder dann haben wir die Krankenschwester, die wir da irgendwie finden und eine ganz andere Geschichte mit ihr erleben als im eigentlichen Teil 1. Wie das aufgelöst wird, ist cool. Und zwischen diesen Erzählungen hast du dann eben immer wieder eine Sitzung bei einem Psychiater oder einem Psychologen, so wie das später auch die, wie heißen sie denn nochmal, Man of Medan und The Quarry, die sind doch auch so eine Horrorreihe, wie nennt sich die denn nochmal, The Dark Pictures, genau.
Ach ja, genau, ja.
Bei denen hast du ja auch zwischen so einer Erzählung dann gerne mal eine Szene bei einem Psychologen, wo du gefragt wirst, und wovor fürchtest du dich? Und dann klickst du an, ja, eine Spinne oder ein Clown und siehe da, dann hat der Gegner in der nächsten Szene entweder eine Clownsmaske oder so Spinnenarme. So, ja, okay. Bei Shattered Memories ist es erstaunlich detailliert. Da werden wir am Anfang beispielsweise gefragt, hey, mal doch mal dieses Bild aus, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Und da ist halt ein Haus und ein Auto drauf und ein Typ, der da steht. Und dann fangen wir halt an, das irgendwie so mit Buntstiften auszumalen, während die Erzählung weitergeht. Und wenn wir dann in die nächste Erzählung reingehen, dann hat das Haus, was wir suchen, eben genau diese Farbe. Und da steht auch ein Auto in der Farbe vor. Und das war schon echt cool zu sehen. Also da wird sich schon Mühe gegeben. Da haben wir gar nicht so richtig mit gerechnet. Da muss man sich dann allerdings bei den späteren Szenen, so wenn man irgendwie Paare zuteilen muss, so wer ist mit wem hier verheiratet oder wer von den gesucht Zetteln, der lebt noch und wer ist schon tot oder was ist dein Lieblingsstundenplan? So, da wird es schon ein bisschen undurchsichtiger. Da bin ich ehrlich, da musste ich mir ein YouTube-Video angucken, sonst hätte ich nicht verstanden, wie das dann noch Eingriff auf das Spiel nimmt. Aber die Ideen sind halt cool und das will so viel machen. Und das muss man ehren. Das ist ein tolles Spiel, um es auch heute nochmal nachzuspielen, nur um zu schauen, was die Entwickelnden da für Ideen reinbringen wollten. Und viele davon funktionieren eben auch echt gut. Also wenn es euch wie uns geht und ihr große Silent Hill Fans seid und Shattered Memories aufgrund der Wii-Exklusivität immer noch ein Problem war, dann über den Schatten springen, trotz Motion-Steuerung und auf jeden Fall mal reinzocken. Uns hat's gut gefallen jetzt am Ende dann doch.
Ist das immer noch Wii-exklusiv?
Wenn nicht, dann wüsste ich nicht, wie sie es mit der Motion Control machen. Ich recherchiere das kurz.
Ja, manchmal gibt's ja irgendwie so Remastered-Versionen.
Ja, für PlayStation 2 und PlayStation Portable. Das ist nicht die Version, die man heute spielen will, nehme ich an. Ne? Okay. Dann über die Wii-Version, weil sie halt wirklich diese Ideen mitbringt und die viele Motion Control auch verhältnismäßig. Ich weiß, ich bin ein wahnsinniger Muffel, was das angeht und habe die beiden Zelda-Spiele schon dreimal abgebrochen. Aber selbst mir hat's gefallen.
Ja, muss gerade auch an Skyward Sword denken, die das ja dann irgendwie versucht haben, in Buttons zu übersetzen. Und das hat funktioniert, aber mehr schlecht als recht. mehr schlecht als recht war meine Erfahrung mit dem nächsten Teil der Paranormasight-Reihe. Der erste Teil hieß Paranormasight, The Seven Mysteries of Honjo. Und dann wurde im Januar überraschend angekündigt, ein zweiter Teil, Paranormasight, The Mermaid's Curse. Und ich habe über den ersten Teil schon mal in diesem Podcast hier gesprochen, oh Wunder. Episode 2411 könnt ihr mal reinhören. Oder auch kürzlich 26.1, als nämlich die Ankündigung kam, das war vor der Ankündigung, habe ich zufällig in dem Podcast erzählt. Und dann kam die Ankündigung und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut. Long story short, der erste Teil war besser. Könnt zum nächsten Spiel. Nee. Paranormasight ist auch ein Visual Novel, also ein leseintensives Spiel. Und so wie im ersten Teil und auch im zweiten haben wir mehrere Handlungsstränge aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wir spielen unterschiedliche Charaktere und die Stränge führen dann auch irgendwie zusammen oder man trifft sich immer mal wieder in der Story. Und das ist ganz verwoben und am Ende, ja, hat man ein Ende und zwischendurch ein paar Rätsel. Und die Overall-Story ist, dass man hier auf einer Insel ist und versucht, so mehrere alte Flüche zu brechen. Und das geht dabei einfach viel um Meerjungfrauen. Also ich würde jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber die Story an sich basiert halt im ersten sowie auch in dem Teil auf so echter Mythologie aus Japan, was ich eigentlich super spannend finde. Leider konnten sie es nicht so gut und spannend erzählen. Schon der erste Teil war sehr leseintensiv, aber der zweite Teil ist wirklich nochmal ein komplett neues Level. Also ganz viel Story-Lore-Dump und sie wiederholen das, was man in diesem internen Wiki nachliest, auch immer noch 3, 4, 5 Mal in den Konversationen und irgendwann bist du so voll mit diesen ganzen Geschichten, dass du dir nur denkst, hä, gähn, hab ich jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf. Und dadurch waren leider die Rätsel auch nicht so schwer, weil dir vieles so vorgekaut wurde, weil es eben 1000 Mal erwähnt wurde. Das war im ersten Teil viel, viel smarter gelöst, weil du da wirklich auch manchmal zwischen den Zeilen lesen musstest von den Geschichten. Und hier war es immer so, ja, aber das war doch so und so, oder? Und dann springst du in den anderen Handlungsstrang und dann erklären sie dir nochmal die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Und das war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Und auch hat man, finde ich, dem Spielenden nicht so viel zugetraut, einfach, weil man halt eben alles irgendwie vorgekaut hat. Was ich am ersten Teil auch so super fand, ist, dass die Rätsel so kreativ und interaktiv auch waren. Ich habe da ja oft auch schon den Vergleich gemacht mit Another Code, wo man ja, den Nintendo DS benutzen muss und da mal zuklappen muss. Und im ersten Teil hatte man so ein Rätsel, da musste man zum Beispiel einen Fluch abwehren, indem man den Sound vom System runterdreht, weil der über Ton funktioniert hat, dieser Fluch. Und wenn man nichts hört, dann hört man den Fluch natürlich nicht. Und das fand ich halt super smart. Deshalb hatte ich ganz viel Hoffnung. Aber die Rätsel waren dann echt auch meh. Und auf der anderen Seite war dann das True-Ending-Rätsel so fern jeder Logik, dass ich mich immer noch frage, wie man darauf kommen soll. Also die ganze Zeit leiten sie dich händchenhaltend durchs Spiel und am Ende lassen sie dich da stehen und sagen, ja, jetzt kommst du aber bitte selbst auf diese hirnrissige Idee, die wir hier haben und das Rätsel nennen. Also es war ein bisschen frustrierend am Ende. Habe ich dann auch komplett gegoogelt, das Ende. Also da hatte ich dann keine Energie für. Was im ersten Teil auch mega gut funktioniert hat, waren, dass wie die Handlungsstränge miteinander verwoben waren. Also es war so, dass wenn du, es ist so eine aufgebaut wie so eine Flowchart. Und wenn du in einer Episode gesagt hast, okay, als nächstes gehe ich jetzt irgendwie zur Straßenecke XY. Und dann hat man im Hintergrund andere Charaktere gesehen. Und wenn man die dann anspricht in der Sequenz, dann konnte man quasi in der anderen Flowchart das aus der anderen Perspektive erleben und dann da weiterspielen. Also das war alles ganz toll miteinander inszeniert und hier war es gar nicht so. Also die haben alle irgendwie gar nicht miteinander interagiert. Die haben sich mal auf dieser Insel getroffen, aber mehr auch nicht und haben eher so nebenbei funktioniert, was ich auch ein bisschen schade fand. Und noch eine dritte Besonderheit, die sie komplett verkackt haben in diesem Spiel, war, es ist ja für eine Visual Novel nicht so üblich, dass man die Umgebung so doll erkunden kann. Und im ersten Teil und auch hier hat man so eine 360-Grad-Umgebung. Also du kannst wirklich die Kamera komplett drehen und dir alles anschauen, was um dich herum ist. Und im ersten Teil konntest du auch so ziemlich auf alles klicken und hast dann zu allem auch eine super tolle Beschreibung bekommen. Und hier hattest du halt immer noch der Charakter, der dir gegenübersteht, den konntest du dann anklicken und mit dem reden. Und du konntest irgendwo in der Umgebung draufklicken und dann stand da Umgebung und dann wurde dir einmal kurz gesagt, ah ja, hier ist das Meer. Okay, ja. Fertig.
Das klingt, als hätten sie in der Entwicklung noch mehr Lust auf das Feature gehabt, als dann später in der Umsetzung.
Ja, im ersten Teil funktioniert das so gut, weil das auch eher so ein bisschen horrormäßiger aufgebaut ist. Also tatsächlich auch teilweise mit Jumpscares und so. Da bin ich ja eigentlich nicht so für zu haben. Mhm. Aber es hat mich trotzdem total begeistert. Und hier lassen sie das einfach so liegen. Das fand ich fast schon ein bisschen traurig. Und ja, also meine Conclusion ist, dass das Spiel vermutlich ganz okay ist, aber dass der erste Teil einfach so stark war in allen neuen Elementen, die es eingeführt hat, dass es total abstinkt dagegen und irgendwie dieses Niveau einfach nicht halten konnte. Das ist so schade. Ich habe mich so gefreut.
Ja, das ist immer blöd bei Fortsetzungen. Wobei, ja. Ich habe da ja einen ganz einfachen Trick entwickelt. Ich spiele ja einfach Fortsetzungen von Spielen, die ich richtig, richtig gut finde. Nicht, habe ich jetzt wieder gemerkt, als irgendwie Hades 2 noch nicht gespielt, Slay the Spire 2 noch nicht gespielt. Und irgendwie, wie schafft man das? Wir brauchen eine Folge, wo wir in Therapie gehen und mir nahelegen, doch einfach Fortsetzungen zu spielen, die ich mag, zu zocken.
Wobei man ja auch ein bisschen differenzieren muss, weil Fortsetzungen, ich meine, man kann den Teil ja auch ohne den ersten Teil. Also ist es dann eine Fortsetzung oder ist es eine Ergänzung der Reihe? Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, so das alte Final Fantasy System, ja.
Ja, genau, ja. Final Fantasy hat ein paar mehr Teile, aber ja.
Noch.
Ja, da waren ja die ersten auch schon unabhängig voneinander, oder?
Ja, klar.
Wie bei Zelda.
Ja, da wollten sie ja irgendwie am Anfang, glaube ich, noch so eine Kontinuität reinbringen, zumindest mit den ersten drei. Und das kann man dann alles irgendwie 20 Jahre später in der Hyrulean Historia nachlesen, wo sie sich wahnsinnig einen abbrechen, das irgendwie noch alles unter ein Dach zu bringen.
Ja. Punkte für Kreativität.
Ja.
Ja, aber ich habe tatsächlich einen guten zweiten Teil gespielt.
Aha.
Ja, nämlich Figment 2, Creed Valley heißt das, was auch bei Epic irgendwann mal umsonst war und ich jetzt endlich die Zeit gefunden habe, in meiner Game Pass-Abstinenz da mal wieder ein paar Spiele von nachzuholen. Und geht es, ich vermute, wie der Titel schon sagt, Figment hat irgendwas mit Gedankenwelt und so zu tun, denn die Währung in dem Psychonauts-Spiel, das sind auch... Das hatten wir nämlich beim ersten Teil schon festgestellt, als ich darüber gesprochen habe. Und auch hier geht es wieder darum, dass wir in der Gedankenwelt einer Person herumlaufen, die halt irgendwie nicht mehr so die Gedanken hat, die sie eigentlich haben will. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass da die Albträume und alles wieder verschwinden. Und so machen wir uns auf die Welt, auf die Reise und bekämpfen halt die Albträume und reden damit Meinungen, Prinzipien und so weiter. Und das ist alles sehr cool gemacht, weil das halt alles einzelne Charaktere sind. Und dann ist da halt irgendwie ein Charakter, der heißt Meinung über Wetterstationen. Und dann hast du immer so Trigger in der Welt, wo du halt zwischen konservativ und Freigeist heißt es, glaube ich, irgendwie so. Also halt, ne, ein bisschen... Also beide Richtungen wechseln kannst. Und der eine sagt halt, ja, das ist total super, dass wir das jetzt haben hier, dass wir da alles erforschen können und bla bla bla. Und der andere, na, sowas haben wir früher auch nicht gemacht, wir hätten das Geld lieber in was anderes stecken sollen. Ne? Und da musst du halt verschiedene Sachen immer entscheiden und dadurch eben die Geschichte voranbringen, weil es gibt natürlich einen Oberbösewicht in dem Sinne, den man verfolgt und dem seine Spuren aufdecken. Und das ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Da hast du dann verschiedene Arten von Quests und verschiedene Charaktere halt, wie gesagt, und Themen auch einfach, die da ziemlich gut aufgearbeitet werden, finde ich. Und das ist ein sehr gutes weiteres Figment-Spiel, was halt da im selben Universum spielt. Es führt jetzt nicht die Story direkt weiter, aber es spielt sich schon sehr, sehr ähnlich wie der erste Teil. Geht auch nur irgendwie 4 Stunden, was ich ganz angenehm fand. Und da war ich sehr froh, dass ich das endlich mal nachgeholt habe. Alleine schon wegen des Songs of Discarded Opinions. Also das sind ganzen abgeschriebenen Meinungen, die man halt nicht mehr vertritt. Die sind in so einem bestimmten Bereich des Gehirns verschwunden. Und die haben einen Chor gegründet und singen dann da über Sachen wie Sicherheitsgurte, dass sie ja nur für Schwächlinge sind und das auch cool ist und dass man auf jeden Fall diesen Hut tragen sollte und vielleicht sollte ich mir auch einen Schnauzer stehen lassen und sowas.
Das klingt wirklich das sehr gut.
Das ist ein sehr spaßiges Lied, das habe ich auch verlinkt.
Geil.
Das könnt ihr euch, glaube ich, auch unabhängig davon mal anhören. Und das ist so ein bisschen auch einfach der Humor, der in diesem Spiel mitschwingt. Und wie gesagt, 4 Stunden gab es mal bei Epic umsonst, vielleicht habt ihr das. Ansonsten ist das auch nicht mehr das aktuellste Spiel. Ich glaube, das ist 3 Jahre schon alt. Und genau, Is There Any Deal sagt gerade, es ist für 2,45 Euro verfügbar.
Ja, das kann man doch mal machen.
Ja. Was man auch machen kann, ist auf unsere Quizfrage von heute antworten.
Ah, richtig.
Wir das erinnern ging ja uns. Schnell. Ja. Welches Spiel half durch einen Programmierfehler das Verhalten von Menschen während einer Pandemie zu verstehen?
Ich bilde mir ein, das zu wissen.
Ich auch. Ich bilde mir ein, dass Dodo das weiß.
Es kratzt irgendwas in meinem Gehirn, aber also ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Aber
willst du was raten? Sonst rate ich mit Zuversicht.
Rate mit Zuversicht und ich folge.
Also ich habe im Kopf, dass das ein World of Warcraft-Bug war und dass man damit so ein bisschen nachvollziehen konnte, dass in einer digitalen Welt natürlich ebenfalls die Hotspots eine wichtige Rolle spielen, weil sich die Leute meistens in den Auktionshäusern angesteckt haben und dann halt irgendwie in einem Raid nochmal später, wo sie dann wieder mit 40 Leuten gestanden sind. Ich glaube, das war die Story.
Ja, ich meine auch, es gab irgendwie in einem Dungeon so ein Virus, was man haben konnte und durch irgendeinen Bug ist das halt außerhalb des Dungeons mitgenommen worden und dann hat sich das halt in der ganzen Welt verbreitet. Und dadurch ist eben diese Pandemie entstanden und dann mussten die Server irgendwie, keine Ahnung, wie die das wegbekommen haben, wahrscheinlich neu gestartet und rausprogrammiert oder so.
Eine Armlänge Abstand.
Ja. Ja.
Nur noch 2er-Raids jetzt.
Und immer das Fenster offen beim Zocken.
Und nicht nach 19 Uhr.
Ja, genau.
Oh Mann, ey.
Das stimmt bestimmt.
Ja, tatsächlich, World of Warcraft. Am 13. September 2005 erschien der Schlachtzug Sul'Gurub mit HK, dem Seelenschinder, als Endboss. Ach ja, genau. Seine Fähigkeit verderbtes Blut belegt Charaktere mit einer ansteckenden Seuche, die in den instanzierten Bereich nicht verlassen sollte. Durch eine Fähigkeit des Jägers konnte ein infiziertes Tier in die Welt außerhalb gelangen. Somit startete eine Pandemie, die unzählige Charaktere tötete. Da das Verhalten vieler Spieler wie bei einer echten Pandemie ähnelte, interessierten sich auch die Wissenschaftler für dieses Ereignis. Ja, na, guck. Was hat es uns gebracht?
Nichts, mehr World of Warcraft-Abos während der Pandemie.
Ja. Okay, die zweite Frage. Für welche Spielekonsole musste man sich bei einem bestimmten Online-Händler zeitweise per Motivationsschreiben bewerben, um ein Exemplar kaufen zu dürfen? Da stehe ich auf dem Schlauch.
Also die in der letzten Zeit, die ja die absolut seltenste war, war die PS5. Deswegen ist das mein einziger Educated Guess.
Auch sagen, aber ich würde gern noch wissen, wo das war, aber mir fällt das auch nicht ein. Ich schätze bei Amazon.
Ja, denen was schreiben? Ich hatte eher gesagt, sowas wie Saturn oder so.
Ach so, oh ja, stimmt. Saturn oder Mediamarkt irgendwie, dass man die selber abholt, dass sie gar nicht liefern müssen, irgendwie sowas bestimmt.
Dass man sich richtig reinkniet.
Bei einem bestimmten Online-Händler.
Online. Schließt ja vielleicht ein bisschen Saturn Mediamarkt aus.
Ja. Aber war das nicht sogar auch während der Pandemie?
Kann auch sein. Naja, vielleicht passen die Fragen ja thematisch.
Ja. Tanja, möchtest du auch noch was raten?
Nee.
Okay.
Nö.
Fair.
Okay, die Antwort lautet PlayStation 5, ja. Im März 2021 startete Alternate eine Aktion, in der sich Spieler um eine der 265 verfügbaren PlayStation 5 Konsolen bewerben konnten. Dabei wollte man den Scalpern, die zeitweise Preise von bis zu 1500 Euro sorgten, ein Schnippchen schlagen. Apropos hohe Preise. Der Anbieter Truly Exquisite hatte eine Luxusausgabe der Konsole, unter anderem vergoldet, für über 8000 Pfund im Angebot.
Oh Gott.
Für die ebenfalls vergoldete PlayStation 5 des russischen Herstellers Caviar müssen Käufer sogar ca. 360.000 US-Dollar hinlegen. Das ist wahrscheinlich sowas wie dieses goldene iPhone, was es gibt.
Mhm. Ja, warum?
Krass. Naja,
weil Leute Geld haben und nicht wissen, wohin.
Ja.
Cool.
Ja. Damit hätte man uns sehr doll bei Kofi unterstützen können.
Genau, statt einer goldenen PlayStation kauft uns einen Kaffee.
Ja, einen goldenen. Ja, das war eine sehr kurze Folge tatsächlich diesmal. Aber wir kommen trotzdem noch zu unseren Einspielern, die ich natürlich nicht vergessen habe.
Podcast.
Ja, ich habe einen Schrottkast mitgebracht. Das ist das Atomstrom-Lobby-Spiel Kampf um Trubelland. Schaut trotzdem mal in das Archive rein mit den Werbespielen. Wir hatten Spaß.
Ja, ich habe gar keinen. Mein Schrottkast ist der Drang, immer neue Spiele spielen zu müssen. Deswegen habe ich das dieses Monat nicht gemacht.
Ich habe auch keinen. Ich wollte jetzt Paranormal Side. Ich glaube, wenn man es so für sich spielt, alleine, ohne den ersten Teil zu kennen, ist es okay. Deshalb.
So schlecht ist es dann ja meist auch nicht.
Ja.
Topcast.
Wednesdays. Hat mir gut gefallen. Tolles Serious Game. Gut umgesetzt. Sieht hübsch aus. Klasse Ding. Vor allem auf dem Handy auch gut spielbar.
Ja, da gehe ich einfach direkt mal mit.
Ja, bei mir ist es House Flipper. Wer hätte gedacht, dass Arbeit so viel Spaß machen kann?
Ja, gut. Dann haben wir es jetzt aber wirklich, oder?
Ja. Ich glaube, das war's dann. Ja, professionell durchgekommen und nächstes Mal dann auch wieder mehr Videogames.
Genau, davon gehen wir aus.
Versprech nichts, was du nicht halten kannst.
Na, ich habe jetzt schon wieder angefangen, so der Controller ist wieder in guten Händen, in meinen.
In beiden Händen.
Ja. Ja.
Mit intakten Schultern.
Ja, jetzt geht's wieder alles.
Sehr gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Zuhören, Elia draußen.
Mhm. Und, bleibt gesund, brecht euch keine Gliedmaßen. Genau.
Holt euch keinen Blutcurse von Sulgurub.
Und spielt auch mal, was ihr schon kennt. So.
Aha. Ich
noch was gesagt.
Was? Nein, das schneiden wir raus.
So, tschüss.
Bis zum nächsten
tschüss.
Mal.
Tschüss.